Alles, was man dazu wissen muss, um ein paar andere theoretische Schlussfolgerungen zu ziehen, wird nämlich bei aller Geheimnistuerei, die es tatsächlich oder angeblich gibt, nicht verschwiegen. Das weiß man. Das kriegt man mit. TTIP. Das große, das Ethos, die große Überschrift, unter der das alles steht, heißt Nichtdiskriminierung. Nichtdiskriminierung, also Nichtunterscheidung auf Deutsch. Gut, zwischen soll da nicht unterschieden werden. Da soll nicht mehr unterschieden werden. Da soll nicht mehr bevorteilt und benachteiligt werden zwischen inländischen und ausländischen Unternehmen, Investoren, Handelspartnern, sonst wie. TTIP, das ist die Idee, wenn, ja, das, oder sage ich auch nochmal, das ist die Idee, dass sich jeder Unternehmer, gleich welcher Branche, egal woher er aus dem TTIP-Raum kommt, an jedem Ort in dem TTIP-Raum gerade so frei geschäftlich betätigen kann wie jeder andere. Es soll für den Verkauf von Gütern, für das Aufziehen einer Produktion, also eine produktive Investition, einer finanzmarktmäßigen Investition in Deutschland keine Rolle mehr spielen, ob man ein belgischer, ein deutscher, ein US-amerikanischer oder sonst wie Unternehmer ist. Und vice versa und umgekehrt. Wenn Sie das jetzt als Programm sich setzen, Nichtdiskriminierung und sagen, das ist ein, und dann machen Sie ja so einen Riesenbohai drum und sagen, da gibt es was zu verändern. Das hat bisher alles so undiskriminierungsmäßig, also so diskriminierungsfrei nicht funktioniert. Wo machen Sie die, wo, an welchen Punkten, in welchen Bereichen wird von den maßgeblichen Stellen aus eigentlich Diskriminierung festgemacht? Und da, das ist schon erstaunlich und das kriegen ja gerade auch die Kritiker mit, von dem, entweder von dem fertigen Urteil oder jedenfalls von dem Verdacht derer, die TTIP verhandeln, ja, von dem Verdacht, da könnte eine Konkurrenz- und marktverzerrende Diskriminierung, also eine konkurrenzverzerrende Besserstellung der Einheimer gegenüber auswärtigen Investoren und Handelsunternehmer und so weiter stattfinden. Von dem Verdacht ist im Prinzip kein Bereich staatlicher Regulierung oder staatlicher Betätigung in Sachen Ökonomie und weit über Ökonomie hinaus befreit. Also das meine ich, das hat und in dem Sinne zu Recht die Kritiker auch aufgeschreckt. Was alles Gegenstand, zumindest mal Gegenstand von TTIP-Verhandlungen ist, das sind sowieso alle Zölle und so weiter. Aber das sagen ja alle selbst, das ist nur der kleinste Bereich. Das betrifft alle möglichen Regelungen in Bezug auf Produktsicherheiten, Qualitätsstandards, die Standards von Produktionsverfahren, die Arten und Weisen, wie das kontrolliert und geregelt wird, ob überhaupt die Compliance, also die Anwendung dieser Richtlinien, ob die überhaupt vorliegt, ob das alles so befolgt wird. Das geht weiter über Regelungen, also Produktsicherheit, das geht weiter über die ganze Geschichte, welche Umweltstandards müssen erfüllt sein. Das betrifft die ganze Abteilung, welche Finanzmarktgeschäfte sind eigentlich zulässig, wer darf die mit wem unter welchen Bedingungen machen. Und das geht bis rein in sowas wie wie organisiert eigentlich der Staat die Müllabfuhr? Wie organisiert der Staat das öffentliche Schwimmbadwesen, die Wasserversorgung und so weiter? Liegt da nicht bei aller staatlichen Betätigung oder bei ganz viel staatlicher Betätigung nicht sowas vor wie eine Verhinderung von freier Konkurrenz? Wie gesagt, das ist nicht immer gleich die Antwort, ja, ja. Das ist eigentlich alles bloß Wettbewerbsverzerrung. Aber zumindest die scharfe Überprüfung, ob die da nicht vielleicht stattfinden könnte, die muss sich jeder dieser einzelnen Bereiche unterziehen. Und die Idee dabei ist, dass wenn man aufhören würde, dies und jenseits des Atlantiks den eigenen Konkurrenzerfolg oder den Erfolg der eigenen nationalen Unternehmerschaft dadurch staatlich herbeizuhebeln, dass man die unternehmerischen Ausländer bzw. die ausländischen Unternehmer benachteiligt, ihnen Hürden in den Weg und Knüppel zwischen die Beine wirft, so tut, als ob irgendjemand rausgekriegt hätte, Blinker müssen orange sein, damit man sie wirklich als Blinker wahrnimmt. Dabei ist es bloß dazu da, die amerikanischen Autos vom europäischen Markt entweder fernzuhalten oder denen eine Hürde insofern in den Weg zu stellen, weil sie dann ihre Europaproduktion mit eigenen Blinkern ausstatten müssen. Wenn wir das alles nicht machen, wenn wir diese ganzen regulatorischen Hürden mal alle beseitigen, dann sparen die Unternehmen ganz viel Kosten, und wenn die ganz viele Kosten sparen, dann können die ganz viel investieren und hin und her handeln, und wenn die ganz viel investieren und hin und her handeln, dann wächst drüben und hüben die Wirtschaft, dass es nur so eine Freude ist. Und wie gesagt, was der Einzelne davon hat, dass die Wirtschaft wächst wie verrückt, das ist sowieso eine ganz getrennte Frage, und zu der habe ich am Anfang schon was gesagt. Wenn er überhaupt irgendwas davon hat, dann als abhängige Wurst für irgendjemanden und für irgendjemandes Wohllebe wird hier sowieso nicht produziert. Zweitens aber auch immanent diese Rechnung, die kann man für, und wie gesagt, das wird viel gemacht, die kann man für sehr zweifelhaft halten. Es kann einem zum Beispiel mal der Gedanke kommen, dass die marktwirtschaftliche Grundtatsache, dass es in der Marktwirtschaft sowieso keinen Aufwand gibt oder als Aufwand nichts gilt, was sich nicht in einen Geldwertaufwand umrechnen lässt, also in geldmäßige Kosten. Diese Tatsache, die zu dem verrückten kapitalistischen Umstand führt, dass jeder Aufwand nicht nur ein Mittel für zukünftigen Nutzen sein kann, sondern selber als Aufwand schon immer ein Nutzen ist, nämlich Kosten, die jemand zahlt, das ist immer eins zu eins das Einkommen, was jemand bezieht. Und wenn man schon sagt, die Unternehmer, die sparen dann, und dann rechnen sie es aus, mehrere hundert Milliarden Euro im Jahr, dann muss man auch sagen, die bezahlen sie dann an irgendwen nicht mehr. Das sind dann weniger Zolleinnahmen für den Staat. Und die Entwicklungsabteilungen, die immer jedes Auto doppelt entwickeln müssen für Europa und für Amerika, die kann man dann einsparen als Unternehmen. Aber erstens fallen da nicht ein paar Arbeitsplätze weg. Zweitens, wenn Sie bei der Blinkerindustrie nicht immer zwei Sorten Blinker einkaufen müssen, dann spart das zwar den Daimlers und VWs viel Geld im Einkauf ein, aber umgekehrt, das Geld, das sind ja dann die Einnahmen, die bei der Blinkerzulieferei wegfallen und so weiter und so fort. Und mal so ein bisschen nachgebohrt, ist eigentlich jede Rechnung sehr, sehr windig. Und der Karel de Gucht, das ist der EU-Außenhandel, der EU-Handelskommissar, der hat irgendwann mal, weil er lauter so Fragen gestellt gekriegt hat, wäre denn das alles so stimmig, was Sie da ausgerechnet haben, da hat er gesagt, kommt, lasst mich doch mit diesen Rechnungen in Ruhe. Ich zitiere das mal. Der hat dann einfach aufgehört zu argumentieren und gesagt, es ist ganz offensichtlich, dass TTIP-Wachstum schaffen wird und mehr Einkommen für unsere Bürger. Ich bin ziemlich sicher, dass es Hunderttausende Arbeitsplätze bringen wird. Es ist in dem Sinne also eigentlich langweilig, diesen ganzen Rechnungen im Einzelnen nachzusteigen, weil die Sie zitieren, die diese Rechnungen, wenn es Ihnen passt, hochhalten und sagen, da gibt es eine Studie, die nehmen die selber nicht ernst. Die beziehen nicht ihren politischen Willen, also die europäischen Regierungen und die Europäische Kommission, die beziehen nicht ihren politischen Willen zu TTIP aus diesen Rechnungen, sondern es ist umgekehrt. Diese Rechnungen, die sind die passende Illustration zu dem TTIP, zu dem positiven Willen zu TTIP. Und wenn die Rechnungen das nicht hergeben, dann werden die auch einfach wieder eingestampft und für TTIP hängt davon gar nichts ab. Die Frage ist also, wenn die von keiner Rechnung sich wirklich belegen lassen, jedenfalls durch solche Rechnungen nicht dazu gekommen sind, TTIP das bringt, wie sind denn die dann drauf gekommen? Wo kommt denn der entschiedene politische Wille zu TTIP seitens amerikanischer und europäischer Handelspolitiker eigentlich her? Und da ist die, wenn man es mal so rumüberlegt und eben verschiedene Sachen ausschließt, dann bleibt eigentlich nur eins übrig. Das entscheidende politische Argument für eine neue Runde transatlantischer Handelsliberalisierung, transatlantischen Zusammenschlusses von Markt, transatlantischer Entfesselung unternehmerischer Konkurrenz besteht schlicht in dem Erfolg, den die beiden Seiten in den letzten 60 Jahren mit Welthandel hatten. Mit dem Welthandel, den sie betrieben haben und der irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg mal so in die Gänge gekommen ist und immer weitergegangen ist und immer weiter ausgeweitet worden ist, mit immer größeren Freiheiten für die Kapitale, dies und jenseits aller Grenzen, alle möglichen unternehmerischen Betätigungen, allen möglichen unternehmerischen Betätigungen nachzugehen. Mit dem sind die beiden Seiten, die USA auf der einen Seite und Europa und da vor allem Deutschland und die anderen führenden europäischen Wirtschaftsnationen auf der anderen Seite, doch wirklich unschlagbar erfolgreich gewesen. Mit immer weitergehender, irgendwann haben sie es mal Globalisierung genannt, mit einem immer weitergehenden Ausbau von Weltmarkt und Weltmarktbetätigung, haben die nicht einfach nur ihre Unternehmen riesengroß und superreich gemacht und dick und fett, sondern die beiden Seiten, die Europäer und auf der anderen Seite die USA, können und alle Umweltverschmutzung, alle sozialen Notlagen und Härten und Gemeinheiten, die sind da alle eingepreist auch so mancher Strukturwandel wie hier im Osten ist da mit drin enthalten. Die können eine umfassend positive nationale Bilanz ziehen. Für die ist die Gleichung zwischen private Kapitale, betätigen sich weltweit und eben auch vor allem über den Atlantik hin und her. Und das nützt ihren Nationen so aufgegangen wie für keine anderen Staaten oder Regionen in der Welt. Worin besteht nämlich der nationale Nutzen von internationalem Handel, der nationale Nutzen, den dann ein Staat bilanziert? Klar, in Wohllebe für alle Bürger besteht er nicht. Auch in der Sauberkeit von Bächen, Flüssen und Seen hat der nationale Erfolg nicht sein Maß. Aber auch nicht darin, dass in Deutschland womöglich nur deutsche Unternehmen wachsen und gedeihen und hier kein Ausländer irgendwie Geld verdienen kann mit seinem Ford- oder Apple-Computer oder sowas. Worin der nationale Nutzen besteht, was eine erfolgreiche nationale Wirtschaftsbilanz ist, das führt einem im Moment dieser Tage der Schäuble bilderbuchhaft vor. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, eigentlich war es nicht zu überhören und zu übersehen. Das ist diese Angeberei mit der schwarzen Null. Was heißt schwarze Null? Schwarze Null heißt, der Staat macht, der Deutsche, der Bundesdeutsche macht keine Schulden. Er kommt mit dem Haushalt aus, über den er gebietet. Dafür soll man die beglückwünschen, die Politiker, die Deutschen, die sowas machen. Mal abgesehen von dieser Seite der Angeberei, was sagt er einem da eigentlich? Was führt er einem eigentlich vor? Eigentlich ist die Mitteilung: herzlichen Glückwunsch, deutsche Gesellschaft. Ich lebe prächtig von dir. Das ist die Angeberei damit, dass der bundesdeutsche Staat es geschafft hat, seine Gesellschaft, seine Ökonomie und alle, die drin tätig sind, so weit auf Vordermann zu bringen, dass sie ihm das Steueraufkommen einspielt, von dem er sagt, damit kommt er aus, er muss sich in keinem Zweck, um den es ihm wirklich geht, beschränken. Und trotzdem muss er sich noch nicht mal verschulden. Das ist mal die erste Seite, von positiver nationaler Bilanz. Einfach der Umfang, die Masse dessen, was in der Gesellschaft an Geld erwirtschaftet wird. Und wozu, und das wird einem ja auch immer gesagt, der Außenhandel auf seine Weise einen riesengroßen Beitrag leistet. Einerseits dadurch, dass man nicht nur im Lande, sondern sogar auswärts Geld verdient, was dann nach Deutschland reinströmt. Auch dadurch, dass man importiert, womöglich billige Vorprodukte, die dann in seine Produkte einbaut und dann diese Produkte mit Hilfe der importierten Vorprodukte und so weiter und so fort Energie, die billige aus dem Ausland, zählt ja sowieso dazu, alles Mögliche, was in die heimische Produktion mit eingeht und die sowohl der Technologie, der Qualität als auch dem Preis nach dann wiederum nicht nur national, sondern international konkurrenzfähig macht und zu lauter Kassenschlagern. Auch genauso wie dazugehört zu dem Wirtschaftsaufkommen, an dem sich der Staat in wachsender Weise und in Deutschland eben so, dass er sagt, das reicht ihm völlig aus, was er der Gesellschaft an Steuern abzuzelt. Dazu gehört natürlich auch das, was es an, inzwischen ja auch, das sind zwei- und dreistellige Milliardenbeträge, an auswärtigen Investitionen in Deutschland gibt. Die tun dann auch ihr segensreiches Werk hier und sind ein Beitrag zu einem Wirtschaftswachstum und wie gesagt, zu dem der Staat sich schmarotzend stellt, von dem er lebt und von dem der deutsche Staat, wenn es denn aufgeht, da will man auch nicht die Hand für ins Feuer legen, aber das ist egal, sagt, das ist inzwischen so viel bei mir, Da muss ich mich noch nicht mal verschulden. Aber übrigens, dass der damit angibt, mit der schwarzen Null, mit dem, dass er sich nicht verschuldet, das liegt eigentlich schon in, das zeigt schon, das ist gar nicht das Normale. Das Normale ist staatliche Verschuldung und auch und gerade staatliche Verschuldung, das ist ein ganzes zweites Moment, eine ganze zweite Art und Weise, wie ein Staat als Staat davon profitiert, was es bei ihm am Standort und von seinem Standort ausgehend an reger Wirtschaftstätigkeit gibt. Und da sind eigentlich noch viel mehr als die europäischen Staaten die Amerikaner das Paradebeispiel. Das hat man ja auch mitgekriegt, wie die jetzt gerade in den letzten Jahren im Zuge ihrer Krisenbewältigung mit welchen gigantischen Milliarden und Billionen Schulden die um sich werfen. Offenbar spricht es aber gar nicht gegen die Schulden eines Staats und gegen die Solidität, mit der er wirtschaftet. Einfach so an und für sich die Menge der Schulden, die so ein Staat macht, sondern die Schulden, die sich ein Staat leisten kann, die ihm dann von den Finanzmärkten nicht vorgeworfen werden, sondern in Form dieser Schuldpapiere aus der Hand gerissen werden. Das beruht dann offenbar darauf, dass die Finanzmärkte und eben alle Investoren in staatliche Schulden der Meinung sind, der als Staat, der macht zwar selber keine Geschäfte, aber als Staat gebietet der über so eine riesengroße Wirtschaft, das, was seine nationale Wirtschaft an Geld ausspuckt, was die an Wachstum hinkriegt jedes Jahr, das rechtfertigt allemal ökonomisch, dass dessen Schulden nicht einfach bloße Schulden sind, sondern ein super Investment. Ein sicheres und rentables Versprechen auf Vermehrung. Und diese Freiheit des Staates, sich auf den Gang seiner Wirtschaft, auf die zukünftigen Erträge seiner Wirtschaft zu verschulden, auch diese Freiheit wächst in dem Maße, wie seine nationale Wirtschaft in der Lage ist, den Weltmarkt für sich zu benutzen, internationale Fähigkeit, Zahlungsfähigkeit an Land zu ziehen, vom Standort aus in alle Welt also zu exportieren, auch auswärtige Investoren anzulocken und umgekehrt Importe billig ins Land zu holen, mit denen man dann wieder konkurrenzfähig billig produzieren kann und so weiter. Und darin steckt zugleich die dritte und ganz entscheidende Art, wie ein Staat das Freihandel der Nationen nützt, nämlich ihm nützt, bilanziert. Das eine, jetzt habe ich gesagt, ist die pure Masse an Geld, über die er dann oder auf die er per Steuern zugreifen kann. Das zweite, die Schulden, die er sich leisten kann. Und zwar, die er sich leisten kann, ohne dass das gegen das nationale Geld spricht. Ohne dass alle Welt die Nase rümpft und sagt, der Staat hat so viele Schulden, dem kaufen wir die Schulden nicht mehr ab und dessen Währung ist eigentlich nichts mehr wert. Diese Währung besteht eigentlich nur aus lauter wertlosen, nämlich total überschuldeten und durch nichts gerechtfertigten Zetteln. Umgekehrt, Amerika und Deutschland haben es hingekriegt, dass ihre Gelder, dass in der Nation nicht nur viel Geld verdient wird, dass der Staat nicht einfach nur sich verschulden kann, sondern dass diese Gelder selber, also in Amerika der Dollar, in Europa inzwischen der Euro, weit über die Nation hinaus, in der sie emittiert werden, in der sie das gültige Zahlungsmittel und gesetzliche Zahlungsmittel sind, nämlich weltweit als solides Geschäft, also als solide erstmal Form von überhaupt von geldmäßigem Reichtum angesehen werden. Nämlich von der gesamten Geschäftswelt überall auf der Welt, gar nicht nur in den USA oder in Europa, als Wertaufbewahrungsmittel benutzt werden, als Zahlungsmittel. Der Dollar ist die Währung des Finanzmarktes weltweit. Da muss überhaupt kein amerikanisches Unternehmen beteiligt sein. Auch andere Staaten legen ihre Staatsschätze nicht in Gold, sondern in Dollar, zum allergrößten Teil in Dollar, zu einem geringeren Teil dann auch in Euro an. Der weltweite Ölmarkt, also wenn irgendwo ein Staat von irgendeinem anderen Staat Öl kauft, dann muss die USA gar nicht dazwischen rücken. Das ist ein bilateraler Handel zwischen Saudi-Arabien von mir aus und weiß nicht wem, irgendeinem dritten Staat. Auch das wird in Dollar gehandelt. Der ganze Flugzeugmarkt und so weiter und so fort, das sind so Paradebeispiele dafür, dass die USA es hingekriegt haben, mit dem weltweiten Engagement ihrer Wirtschaft, dass das nationale Geld, das sie einfach ja drucken können und das bei ihnen gilt, nicht nur in der Nation, sondern weltweit als gutes, hartes, als das Beste und Härteste, nämlich als das Geld schlechthin behandelt wird. Und das wiederum hat zwei wunderbare, so richtig zirkelmäßige Wirkungen. Das eine ist, die nationale Unternehmerschaft, deren sozusagen Heimwährung Entgelt ist, das auch international als Geld immer gern genommen wird. Die hat in diesem Geld den ersten entscheidenden Konkurrenzvorteil. Ein Unternehmen aus Amerika also ist allein über die Sonderstellung des Dollar im Vorteil gegenüber allen möglichen anderen Konkurrenten, die eigentlich immer erst noch fremdes Geld verdienen müssen. Und das, was ich also eben gesagt habe, ist der lustige Zirkel. Einerseits ist die Qualität des Geldes ein Resultat der erfolgreichen Konkurrenz der Unternehmen. Wie umgekehrt die Unternehmen in dem Geld dann die beste Bedingung dafür haben, die Konkurrenz erfolgreich fortzusetzen. Und in viel kleinerem Maßstab zwar, aber mit noch viel größerem Abstand auf die nächsten Positionen auf der Rangliste, hat Europa auch so eine Bilanz vorzuweisen. Der Euro ist nach dem Dollar überhaupt die zweite Währung, die den Namen Weltgeld, Weltreservewährung, Weltankerwährung, da gibt es ja verschiedene Wörter dafür, sich erarbeitet hat und verdient. Und auch bei Europa ist eigentlich sehr eindrucksvoll gewesen, zu beobachten, wie die es geschafft haben, mit gigantischen Summen, mit dreistelligen Milliardensummen an Euro ihre Finanzkrise aufzukaufen, ohne dass das Geld von der Spekulantengemeinde, die darin ihr Geschäft betreibt, als unsolide Zettelwirtschaft abgestraft worden ist. Das ist der wirkliche Inhalt des nationalen Nutzens von internationalem Handel. Das ist er. Staaten die den Handel freisetzen, die machen das nicht aus politischer Vergessenheit, aus Verantwortungslosigkeit, weil sie sich von Unternehmen mit schwarzen Köfferchen oder so haben abkaufen lassen, eine Verantwortung, die sie eigentlich für irgendwas anderes hätten. Sondern die Verantwortung, die Staaten haben, die besteht und die fasst sich wirklich darin zusammen, dass sie für eine Ökonomie sorgen, die dem Staat diese, mit dem Geld, diese Finanzmacht produzieren. Das ist der staatliche Materialismus, das ist von mir aus der nationale Egoismus, von dem die aus auf Freisetzung von internationaler Konkurrenz kommen. Und es ist ganz falsch, mit dem Verweis darauf, dass Unternehmen das gerne wollen, dass Unternehmen es am liebsten haben, wenn sie ohne jede Schranke über alle Grenzen hinweg handeln können. Den Staaten vorzuwerfen, sie würden ihre eigenen staatlichen, ihre eigenen nationalen Interessen vergessen oder verraten zugunsten privater Unternehmensinteressen. Nein, man muss das ernst nehmen. Man darf sich unter nationalen Interessen eben nicht sowas vorstellen, wie alle Kinder dürfen immer im Kindergarten spielen. Und wenn sie in der Schule schlecht sind, dann wird darauf aufgepasst, dass aber jeder was lernt und dann machen wir Bildung für alle und Gesundheit für alle und jeder See ist so sauber, dass man draus saugen kann und so weiter. Dann ist das offenbar nicht die Agenda einer marktwirtschaftlichen Nation.